Von Ötzi bis ins Mittelalter. Stöbern wir etwas in der Klimageschichte des Holozäns, so dürften die globalen Temperaturen zwischen 6000 und 3000 vor Christus etwa 0,4 Grad, die nordhemisphärischen etwa 1 Grad höher als derzeit gelegen haben. Regional wurde der heutige Wert aber durchaus mal um etwa 2 bis 3 Grad überschritten. Das war die Zeit der alten Hochkulturen, vor allem im Mittelmeerraum, in Mesopotamien, Nordindien, Nordchina, Mexiko und Peru. Damals gab es überwiegend kein Eis in den Alpen. Erst gegen Ende dieser Periode wurden die höheren Lagen wieder allmählich davon bedeckt. Das war auch die Zeit, zu der Ötzi nach seinem Tod rasch einfror. Und da seine Mumie erst im September 1991 wieder freigegeben wurde und dermaßen gut erhalten war, dass sie die Zeit dazwischen durchweg im Eis verbracht haben musste, zeigt dies sehr anschaulich das aktuelle Ausmaß der Erwärmung in den heutigen Alpen. Auch die Blütezeit des Römischen Reichs hat neben anderen Faktoren mit der Existenz eines Klimaoptimums zu tun. 218 vor Christus, zur Zeit des Zweiten Punischen Krieges, griff der Karthagerführer Hannibal Barakas das Römische Reich an. Dazu hatte er zuvor mit ca. 50.000 Soldaten, 9.000 Reitern und 37 dem Klima der afrikanischen Savanne angepassten Kriegselefanten im Winter die Alpen überquert. Möglich war dies nur durch das wärmere Klima zu der Zeit, und nach der Überlieferung kam keiner der Elefanten zu Schaden. Am Ende der Spätantike setzte jedoch wieder eine Abkühlung ein, die ins frühmittelalterliche Pessimum führte, das etwa von 600 bis 800 nach Christus dauerte. Es wurde kälter, die Gletscher stießen wieder vor und die Baumgrenze in den Alpen sank um rund 200 Meter. Die Folgen für die Menschen dieser Zeit waren erheblich. So sank die Bevölkerung Europas auf einen seitdem nie wieder erreichten Tiefstand. Und aus Aufzeichnungen der damaligen Zeit lässt sich entnehmen, dass es etliche Kälteeinbrüche, schwere Regenfälle, Überschwemmungen, Missernten, Hungersnöte, ausgedehnte Epidemien und Viehseuchen gab. Während aber in Europa die Temperaturen sanken, stellte sich die Situation in Japan und China zur gleichen Zeit ganz anders dar. Hier erlebte man eine Warmphase. Der Beginn der Maya-Kultur in Mittelamerika lag ebenfalls in diesem Zeitraum und war dort durch positive klimatische Bedingungen gekennzeichnet, wie die Geschichtsschreibung zeigt. Im Hochmittelalter kam auch Europa wieder in den Genuss wärmeren Klimas. Diese Phase des mittelalterlichen Klimaoptimums lag im Zeitraum zwischen 900 und 1400 nach Christus, mit dem Höhepunkt zwischen den Jahren 950 und 1250 auf der Nordhalbkugel und einem etwas späteren Eintritt in Australien und Teilen Asiens etwa zwischen 1150 und 1350. Betrachtet man die zur Verfügung stehenden Daten aus verschiedenen Regionen, zeichnet sich aber ein uneinheitliches Bild ab. So waren Teile der Tropen möglicherweise eher kühl, und Zeitreihen aus flachen Gewässern der Ostantarktis zeigen auch dort kein klares Signal einer mittelalterlichen Warmzeit. In einigen Regionen der Erde allerdings könnten die Temperaturen in der damaligen Zeit an die Werte im Ausgang des 20. Jahrhunderts herangereicht haben, wie etwa in Mitteleuropa. Diese Tatsache, aber auch der technische und agrikulturelle Fortschritt in der Bodennutzung, trugen dazu bei, dass die Bevölkerung Europas massiv wuchs. Aufzeichnungen aus dieser Zeit zeigen bei uns eine Vielzahl von Hitze- und Dürreperioden, vor allem zwischen 1021 und 1040. Und die 80er Jahre des 12. Jahrhunderts brachten die wärmste überhaupt bekannte Winterdekade. So blühten im Januar 1187 bei Straßburg die Bäume. Man konnte im Rhein baden und die Malaria dehnte sich bis nach England aus. Doch auch im mittelalterlichen Optimum gab es Ausreißer, wie etwa den Winter zwischen den Jahren 1010 und 1011, als der Bosporus zufror und der Nil Eis führte. Bei aller Freude über das Vorliegen vieler historischer Quellen, sie sind mit einer gewissen Zurückhaltung zu bewerten. denn Messgeräte gab es noch nicht. Und so wurde das eine oder andere Ereignis sicherlich übertrieben dargestellt. Ein zur damaligen Zeit bereits gerne genutztes Stilmittel. Zwischen 900 und 1300 fiel auch die Besiedelung Grönlands, also Grünlands, durch die Wikinger. Erik der Rote traf hier im Jahr 985 mit seinen Schiffen von Island aus ein, und zur Zeit des Höhepunktes der mittelalterlichen Warmzeit war sogar der Anbau von Getreide möglich. Man darf sich nun aber keine ausgedehnte eisfreie Ackerlandfläche vorstellen, sondern das traf nur auf die Küstenregionen zu. Es sah also so ähnlich aus wie heute, wo regional sogar Erdbeeren gedeihen. Ich bin selbst in den Genuss gekommen, eine solche Frucht von dort mit Freude zu verspeisen. Heute, wie zur Zeit Eriks des Roten, konnten im Sommer ganz im Süden Grönlands nachmittags durchaus 20 Grad überschritten werden. Auch das ist mit heute vergleichbar. Am 9. Juni 2016 waren es in Nuuk zum Beispiel 24 Grad im Schatten. Schon im 12. Jahrhundert begann sich die Region aber wieder abzukühlen. Ein großes Problem dieser Zeit waren in verschiedenen Regionen der Welt teils ausgedehnte Dürren, welche die Erwärmung lokal begleiteten. Von einer lebhaften kulturellen Entwicklung zeugen etwa mehrstöckige Gebäude im Mesa Verde Nationalpark in den USA an der Grenze der Staaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona. Sie wurden im 13. Jahrhundert nach zuvor stark angestiegenem Kannibalismus infolge zunehmender Trockenheit aufgegeben. Auch die Maya-Zentren in Mittelamerika gingen mutmaßlich vor allem wegen dort einkehrenden Wassermangels zugrunde. Betrachtet man diese Zeit klimatisch global, so lässt sich feststellen, dass es keine weltweite mittelalterliche Warmzeit gegeben hat, sondern es sich um regionale Schwankungen im Klimasystem, wie sie in komplexen Systemen typischerweise vorkommen, handelte. In Deutschland oder in den südlichen Gebieten Englands dürften die Temperaturen etwa 0,5 bis 1 Grad höher gelegen haben als im langjährigen Mittel von 1961 bis 1990. Die Verhältnisse waren also mit den aktuellen gut vergleichbar. Gründe für solche Schwingungen im System finden sich in der internen Variabilität von atmosphärischer Zirkulation, den Meeresströmungen sowie deren Wechselwirkungen untereinander. Hier sind Prozesse wie die El Niño Southern Oscillation, ENSO, die Nordatlantische Oszillation, NAO, sowie die Atlantische Multidekaden-Oszillation, AMO, zu nennen, von denen einige auf den folgenden Seiten noch behandelt werden. Auch klimatische Zeiträume davor haben selbstverständlich mit Schwankungen zu tun gehabt. Nur gilt, je weiter ein solcher zurückliegt, desto weniger Kenntnisse hat man davon, insbesondere keine schriftlichen Aufzeichnungen.